Der Text für die Predigt, der steht im 1. Samuel-Buch, 1. Samuel 24, die Verse 3 bis 20, weil ich einige Verse auslasse zwischendrin. 1. Samuel 24, die Verse 3 bis 20. Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen, in Richtung auf die Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Weg, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf ihm nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die da sagen: David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte, aber ich habe dich verschont. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll dich nicht anrühren. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, weinte Saul und sprach: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen. Ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Herr, bitte segne dieses dein Wort an unseren Herzen. Amen. Weißt du, wie es sich anfühlt, verfolgt zu werden, Tag und Nacht auf der Flucht zu sein, ohne zu wissen, hinter welcher Ecke der Feind lauert? Kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, jeden Tag Angst ums Leben zu haben, immer neue Verstecke suchen zu müssen? Gott sei Dank können wir alle sagen: Nein, das wissen wir nicht, wie sich das anfühlt. Wir können dankbar sein, das so noch nicht erlebt zu haben, so wie David es erlebt hat. Für David aber, da machten Flucht und Verfolgung einen ziemlich großen Teil seines Lebens aus. Er hat immer wieder um sein Leben bangen müssen. Sein Verfolger, hier ist es Saul, hatte nichts anderes im Sinn, als David zu töten. Und in unserem Abschnitt, den wir gehört haben, da sind wir an dem Höhepunkt dieser Verfolgungsjagd angekommen. Auf seiner Flucht, da versteckt sich David mit seinen Freunden in einer Höhle. Diese Oase, die da in der Nähe ist, die heißt Engedi. Saul und seine Männer, 3000 sind das, also ein Heer. Saul und seine Männer, die sind ganz in der Nähe. Und wenn Saul ihn jetzt findet, dann wird er ihn töten. Wenn nicht, dann ist David nochmal davongekommen, aber er wird weiter fliehen müssen. Und mitten in dieser krassen Not für David, da bringt Gott ihn in eine Lage, in der sich dann zeigt, worauf David wirklich sein Vertrauen setzt, auf sich selbst, auf sein Tun oder auf Gott. Und an Davids Verhalten sehen wir dann, er setzt sein Vertrauen auf Gott. Und von diesem Verhalten in dieser Situation, auch wenn wir das so nicht kennen, dürfen wir doch etwas lernen für unser Verhalten als Christen. Können wir etwas lernen für den Umgang mit Versuchungen? Können wir was lernen für den Umgang mit Feindseligkeit? Und können wir etwas lernen im Umgang mit Rachegedanken und Vergeltungsgedanken? David gibt uns ein Beispiel, wie wir uns im Umgang mit Versuchungen verhalten sollen. Was für ein Geschenk, ein Wink des Himmels. So haben es zumindest die Gefährten von David gesehen. Da verstecken die sich in der Höhle, also große Höhle, wo man richtig ins Labyrinth hineingehen kann, verstecken sich hinten drin. Und da wird Saul ihnen quasi auf dem Silbertablett präsentiert, der sich da allein in die Höhle zurückzieht. Ihr habt euch vielleicht beim Bibellesen schon öfter mal gewundert, was diese komische Formulierung bedeutet, die Luther da übersetzt hat, dass er seine Füße decken will. Das heißt, er geht in die Hocke und hat dann das Gewand, was er anhat, geht ihm dann halt bis zu den Füßen. Er muss sein großes Geschäft verrichten in der Höhle. Deswegen zieht er sich da alleine hin zurück. Und die, die er verfolgt, die sind da. Er sieht sie nicht, aber sie sehen ihn. Da lag es doch auf der Hand. Das ist die Gelegenheit, den bösen König auszuschalten. Und diese fürchterliche Flucht endlich zu beenden. Und diese Versuchung, die war sehr groß in dem Moment, weil das sehr leicht gewesen wäre, von hinten, hinterrücks, den Saul auszuschalten. Und so kommen viele Versuchungen zum Ungehorsam auch zu uns. Der Teufel verführt uns auch gern auf die gleiche Weise, nämlich, dass uns eine Sünde als der bequemere, als der leichtere, als der nützlichere Weg vorkommt. Es fällt uns zum Beispiel leichter, ohne das Wissen anderer Gottes Gebote übertreten zu können, wenn es niemand anderes sieht, wo man allein irgendwo ist oder allein vor dem Computerbildschirm sitzt. Da fällt es uns leicht, denn da dreht der Teufel uns ein, das merkt doch keiner. Du kannst doch Spaß haben, ohne mit anderen Stress zu bekommen. Oder auch eine Lüge, die erscheint oft leicht über die Lippen zu gehen, leicht und verlockend. Wenn man die Wahrheit so ein bisschen hinbiegt, um persönlichen Nachteilen oder Konsequenzen zu entgehen. Zum Beispiel die Versuchung, mit anderen zusammen zu lästern, wenn die Gruppe lästert. Wenn man mitspottet, dann wird man als Teil der Gruppe angenommen. Wer sich für den Verspotteten einsetzt, der ist schnell ein Außenseiter. Da ist die Versuchung zur Sünde stark, weil die Sünde da leichter ist als das Richtige. Und so ging es schon den ersten Menschen, als der Teufel an Eva rantritt und ihr das schmackhaft macht, doch von dem verbotenen Baum zu essen, die verbotene Frucht zu essen. Und da schaut die Eva, das sieht echt gut aus, sieht lecker aus. Und dann braucht es nur eine kleine Lüge des Teufels. Und schon ist es passiert. Die Sünde, die erscheint für den verlorenen, für den verdorbenen, natürlichen Menschen so einfach, wenn die Versuchung groß ist. Und Gott warnt davor, er warnt schon den ersten Mörder der Menschheitsgeschichte vor der Aufdringlichkeit der Sünde. Er sagt zu Kain: Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Die Versuchung lauert auch jeden Tag vor unserer Herzenstür. Und das mag bei jedem anders, ein wenig anders aussehen, aber es ist eine Realität, die wir nicht ignorieren sollten und wegwischen sollten. Sogar bei Jesus, als er Mensch war, als er Mensch wurde, als er hier auf der Erde rumgelaufen ist, als wahrer Gott und wahrer Mensch, war er Versuchungen zur Sünde ausgesetzt. Dreimal versucht es der Teufel in der Wüste, als Jesus wirklich nicht im besten Zustand war, menschlich gesprochen, weil er nichts gegessen hatte und nichts getrunken. Dreimal versucht ihn der Teufel zum Götzendienst. Jesus widersteht. Unter den Schmerzen der Kreuzigung, da spottet einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt sind: Jesus soll doch runtersteigen vom Kreuz, wenn er Gottes Sohn ist. Ja, dann zeig's doch. Jesus hätte das tun können, aber er widerstand dieser Versuchung und hat es ertragen, was er für uns ertragen musste. Das heißt über ihn, 2. Korinther 5, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er ist der einzige Mensch, der Versuchungen des Teufels wirklich komplett widerstanden hat. Und stattdessen aber all das, wo wir den Versuchungen nachgegeben haben, stattdessen all das auf seinen Rücken geladen hat. Von David lesen wir hier, dass ihm das Herz schlug, als er heimlich da ein Zipfel von Sauls Rock, von Sauls Gewand abgeschnitten hat. Das heißt, sein Gewissen schlägt an, als er sich da seinem König nähert. Das Gewissen kann uns verurteilen für unsere Sünde, sozusagen im Rückblick, aber es kann auch warnen vor der Sünde. Und wo uns das Gewissen warnt, geschärft durch Gottes Wort, da wollen wir uns auch gern warnen lassen. Und wie können wir das? Indem wir auf den schauen, der an unserer Stelle allen Versuchungen widerstanden hat. Indem wir auf Christus schauen. Und da gibt uns David ein Beispiel, dass er den Blick weg von sich, von dieser Situation wendet, sondern auf Gott richtet. Umgang mit Versuchungen. Wir sollten uns warnen lassen von unserem Gewissen und von Gottes Wort. Diese Geschichte zeigt uns dann anschließend, wie wir mit Feindseligkeit umgehen sollen. David hat Feindschaft im sehr heftigen Maß erfahren. Saul wollte ihn töten. Das ist, glaube ich, etwas, was niemand von uns schon erlebt hat, dass er mit dem Tode bedroht wurde von jemandem. Sonst würden wir hier, denke ich, nicht so zusammensitzen. Aber wir erleben Feindseligkeit auf andere Weise. Vielleicht bist du Mobbing ausgesetzt gewesen, auf der Arbeit oder in der Schule. Dass einem Mitarbeiter oder Mitschüler das Leben schwer machen, einen vergraulen wollen oder einfach eine schlimme Freude daran haben, wenn es einem anderen schlecht geht. Vielleicht hast du Bekannte oder Verwandte, die dich wegen deines Glaubens verspotten und darüber gern Streit anfangen. Davids Verfolger, das war sein König, sein Vorgesetzter, Saul, ein Mann, der früher den David sehr gemocht hat, gern um sich hatte. Aber jetzt ist David zur Bedrohung geworden. Gott hat ihn zum neuen König bestimmt. David wird zur Bedrohung. Und deswegen wird Saul sein Feind. Und so werden wir manchmal wahrgenommen. Nicht die Christen. Nicht, weil wir tatsächlich jemanden bedrohen oder körperlich jemanden etwas Schlechtes wollen. Aber das, was wir zu sagen haben, das wird erstmal als Bedrohung empfunden. Warum? Der Ruf zur Umkehr. Die Aussage, du bist ein Sünder, du brauchst Vergebung. Das ist eine Provokation für den natürlichen Menschen. Die Nachricht, du kannst dich nicht auf dich selbst verlassen, aber verlass dich auf deinen Schöpfer, verlass dich auf Gott. Auf den kannst du dich wirklich verlassen. Das ist eine Provokation für selbstbewusste, moderne Menschen, die doch alles selber in der Hand haben. Und so entsteht Feindseligkeit. Und jetzt wäre es menschlich nachvollziehbar, wenn man auf Ablehnung, auf Feindschaft auch mit Ablehnung reagiert, mit Verachtung. David tut das nicht. David gibt sich dem nicht hin. Er nennt Saul in Vers 9 weiterhin seinen Herrn und König. Für David ist er immer noch der Gesalbte Gottes, dem er zum Gehorsam verpflichtet ist. Und er verschont Sauls Leben, der doch sein Feind ist. In Lukas 6, da können wir lesen, dass Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und indem wie Jesus sich verhalten hat, da ist er ein noch größeres Vorbild als David. Er hat sogar sein Leben gegeben, um seine Feinde zu retten. Und gerade das darf uns trösten, wenn wir auch merken, diesem Beispiel von David, in dieser krassen Situation, dem bin ich schon oft nicht gerecht geworden, in viel kleineren Situationen. Dass ich Provokation, die mir entgegengetreten ist, nicht friedvoll und barmherzig reagiert habe. Und dass ich Leute verachtet habe. Und dass uns dieses Beispiel von Jesus ein sehr tröstliches, nicht nur Beispiel, sondern das, was wie er gehandelt hat, das hat er ja für uns getan. Dass er uns, die wir Feinde waren, von Gott gerettet hat. Auch wir haben zu denen gezählt, für die Jesus am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten, hat Jesus schon sein Leben für uns gegeben. Daran dürfen wir fest glauben. Und dann wird auch das Gebet für den Feind uns leichter fallen. Salomo schreibt in den Sprüchen, hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird es dir vergelten. Der Herr wird es dir vergelten, hier im positiven Sinne, er wird es dir mit Gutem vergelten. Und genau das ist hier passiert. Saul wurde beschämt durch Davids Barmherzigkeit. Er weinte, steht es im Text. Er weinte und er muss seine Bosheit zugeben und er zieht ab. Und David bleibt am Leben. Das hat leider nicht sehr lange gehalten beim Saul, aber das ist eine andere Geschichte. Aber hier in dieser Situation, da passiert genau das, die feurigen Kohlen aufs Haupt gesammelt. Davids Güte überwältigt Saul, weil das nicht normal ist, weil das nicht menschliches Denken ist, sondern es ist eine Frucht des Geistes, eine Frucht des Glaubens. Und diese Frucht des Glaubens, zu der dürfen wir auch immer wieder animiert werden, dass wir das nicht vergessen. Liebe deine Feinde, bete für die, die dich verspotten. Bete für die, die dir Schlechtes wollen oder dir Schlechtes getan haben. Dazu haben wir nicht die Kraft in uns, weil das wieder natürlich ist. Aber Gott schenkt uns die Möglichkeit, da zu lernen. Und dazu gehört auch die Sache mit den Rachegedanken. Das ist der dritte und letzte Punkt. Zum Schluss lernen wir von David noch etwas über den Umgang mit Rachegedanken. Rache ist süß. So geht der Spruch im Volksmund. Wenn wir durch andere Leid erfahren, dann meinen wir, dass es das Leid erträglicher macht, wenn unser Feind ebenfalls leiden muss. Und da erscheint es ungerecht, wenn wir dem stattdessen was Gutes tun sollen. Das finden wir ungerecht. Und wir müssen sagen, das stimmt sogar. Es ist ungerecht. Aber wer ist der gerechte Richter? Dürfen wir uns dazu aufspielen? Die Bibel ist da sehr klar. David erwähnt es hier auch. Er sagt, der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Aber meine Hand soll ich nicht anrühren. Das ist auch Gott sei Dank in unserem Land in Gesetz gegossen. Selbstjustiz ist verboten. Ja, muss ein unabhängiger Richter neutral sich die Sache anschauen und für eine möglichst gerechte Bestrafung sorgen, wenn etwas Ungesetzliches vorgefallen ist. Und so hat Gott sich das Recht vorbehalten, am Ende zu strafen, gerecht zu strafen, zu vergelten. In 5. Mose steht, vergeltet niemanden, oder Paulus schreibt, wo er 5. Mose zitiert, vergeltet niemanden Böses mit Bösen. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wir haben vorhin Römer 8 gehört. Denen, die Gott lieben, will er alle Dinge zum Besten dienen lassen. Lässt er alle Dinge zum Besten dienen. Auch da, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen oder auch tatsächlich ungerecht behandelt wurden. Aber Rache soll nicht in unserem Herzen sein. Rache soll nicht in unserem Handeln sein. Gott wird am Ende, am jüngsten Tag, gerecht richten. Und dass er nicht sofort straft, das ist ein Zeichen seiner Güte, das ist ein Zeichen seiner Geduld. Das ist ein Zeichen dafür, dass er will, dass Menschen zur Umkehr kommen. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit, Jesus kennenzulernen. Jetzt ist die Zeit, ihn lieben zu lernen. Jetzt ist die Zeit, Gottes Gnade immer wieder zu erkennen und für sich selbst zu ergreifen und dankbar anzunehmen. Sonst müssten wir nämlich auch Angst haben vor dem jüngsten Tag. Denn wenn Gott gerecht richtet, dann heißt es auch, dass er uns gerecht richtet. Das heißt auch, dass wir Strafe verdient haben. Aber jetzt ist Gnadenzeit und wir dürfen den kennenlernen und immer tiefer kennenlernen, der für uns eingetreten ist. Wir dürfen Christus ergreifen, durch den wir uns freuen können, wenn der Richter erscheint, wenn der jüngste Tag kommt. Wir dürfen uns auf den Sohn Gottes verlassen, der dafür gesorgt hat, dass es keine Schuld mehr gibt an uns, die Gott vergelten müsste. Denn das ist schon passiert. Dieses wunderbare Versprechen gilt dir. Gott hat deine Schuld schon vergeben. Und das gilt auch für die, die uns heute noch feindlich gegenübertreten. Auch die sind schon mit Gott versöhnt. Sie wollen es leider noch nicht glauben und müssen deswegen für sich selbst gerade stehen. Aber an David dürfen wir sehen, dieser menschliche Impuls, Rache zu üben, wenn einem die Gelegenheit dazu gegeben wäre, das passt nicht zum Vertrauen auf Gott, das passt nicht zum Glauben. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir immer wieder die Kraft bekommen, so unnatürlich zu handeln, wie David es tut. Und wir wissen, dass wir da auch immer wieder scheitern, dass uns doch ein böses Wort, ein hartes Wort aus dem Mund kommt. Wir dürfen aber wissen, am Kreuz hat Christus auch dafür bezahlt. Und wir dürfen immer wieder zu ihm zurückkommen. Denn er hat für uns allen Versuchungen widerstanden. Wir können unseren Feinden mit Liebe begegnen, weil Jesus uns in unserer Feindseligkeit angenommen hat und liebt. Und wir können auf Rache verzichten und stattdessen wollen wir Menschen auf Gott hinweisen, der die Sünde nicht strafen, sondern viel lieber vergeben will. Und auf diese Weise will Gott uns und unseren Feinden viel Segen bringen. Amen.